Ja, schon ein herzliches Dankeschön, lieber Jörg. Das Ganze lebt ja davon, dass du in die Tasten greifst und uns mitnimmst. Und ich finde das schön, wir waren schon ein richtig großer Chor heute Morgen. Es war auch so mein Gedanke, nicht jede Gemeinde hat ja mehr einen Chor. Und trotzdem kann man irgendwo mitreißend miteinander sich auf Gott einlassen. Und das war einfach so ein bisschen heute Morgen der Beweggrund. So. Für alle die, die nicht englisch sprechend sind unter uns. Es gibt noch einige Fragen, die Google noch nicht beantworten kann. So ist es mir gegangen. Ich habe überlegt, Jahresmitarbeitergottesdienst, ich wusste ja seit einigen Wochen, dass ich dran sein würde, in Anführungszeichen, was die Predigt angeht. Und viele Dinge habe ich gehört, haben mich bewegt. Und ich habe mich immer wieder gefragt, was ist denn dran, Herr? Was kann denn in dieser Situation, in der wir uns befinden, unserem Herzen wohltun? Ich möchte ganz offen auch über solche Dinge reden. Der Apostel Matthias hat das eben im Eingangsgebet ja auch schon anklingen lassen. Übrigens, außer der lieben Anita, die den Text vorgelesen hat, wusste keiner das Textwort. Das heißt, die Bezüge, die schon zum Textwort hergestellt worden sind, hat er hergestellt. Ich finde das großartig. Also, Situation, da spricht jemand davon, ja, was soll denn werden? Immer weniger Mitglieder. Dann kommt über ein Telefonat, ach, es ist alles so schwierig, die Gemeinden sind überaltert. Dann ist man in einem Mitarbeiterabend und nachher steht man zusammen. Und dann heißt es, die Mitarbeiter werden immer weniger. Und man merkt schon an dem Tonfall, wie das die Menschen, wie das uns alle bewegt. Das stand unter anderem mit dahinter, dass ich gefragt habe, was ist denn dran? Ja, wie geht es weiter? Pläne, Strategien? Herr, wie lautet deine Antwort? Die Allianz-Gebetswoche liegt noch nicht lange zurück. Vielleicht lasst ihr es noch mal gerade, wir gehen noch drauf, ich habe zu früh geklickt. Die Allianz-Gebetswoche liegt erst eine Woche zurück. Und wie jedes Jahr, wie in den zurückliegenden Jahren, habe ich versucht, an verschiedenen Stellen die Abende zu besuchen, in verschiedenen Gemeinden. Und was für mich ganz interessant war, in dem Ort, wo wir wohnen, hat zum ersten Mal eine Gemeinde teilgenommen an der Allianz-Gebetswoche, wo ich sofort wusste, an dem Abend möchtest du dorthin gehen. Das ist nämlich die sogenannte Gemeinde im Walzwerk. Das heißt, die haben ein Teil einer alten Fabrik angemietet und feiern dort ihre Gottesdienste, haben diesen Fabrikraum total umgestaltet, haben ganz tolle Möglichkeiten. Und ich bin mit meiner Frau dort gewesen, wir haben uns darauf eingelassen und haben einen wirklich wohltuenden und motivierenden Abend erlebt. Und warum ich das erzähle, ist nicht jetzt Werbung für diese Gemeinde, sondern die Frau, die dort durchs Programm geführt hat. Meine Frau kennt sie seit 20 Jahren. Da hat es mal eine Verbindung gegeben, aber die Seile sind abgerissen in der Zwischenzeit und man sieht sich also nach 20 Jahren wieder. Ich wusste um ihren Namen, ich hatte sie auch schon mal gesehen, zurückliegend. So, dann habe ich mich also darauf eingelassen, wie diese Frau, wie diese Schwester, diese Mitarbeiterin, diese Älteste in dieser Gemeinde den Abend gestaltet hat, außer dem Teil, den jemand zur Predigt übernommen hatte. Und das, was mich da berührte oder was ich da gehört habe, in der Art und Weise, wie es geschah, war so authentisch, dass ich wirklich innerlich tief berührt war. Und im Hinterkopf stand ja immer noch, Herr, was ist dran? Was wird am Mitarbeitergottesdienst? Und während dieses Abends habe ich plötzlich den Gedanken gehabt, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich am Ende der Veranstaltung mal zu ihr gehe und ihr sage, könntest du mir einen Gefallen tun? Das und das ist meine Situation. Könntest du mit mir beten, dass Gott mich dazu segnet? Habe ich mit meiner Frau noch gar nicht drüber gesprochen, weiß sie noch gar nicht, dass das so war. Die Veranstaltung ist fast zu Ende. Ich hatte immer noch den Gedanken, ich gehe gleich zu ihr und spreche sie an und wer weiß, was passiert. Und Bevor wir auseinandergehen, sagt sie, ich möchte zum Schluss noch etwas loswerden. Ich bin diese Nacht wach geworden und habe die Bibel zur Hand genommen und bin auf folgenden Text gestoßen, den ich euch jetzt zum Schluss einfach noch vorlesen möchte, dass ihr ihn ganz persönlich mitnehmt. Und dann kam dieser Text. Weil wir nun aber einen großen Hohenpriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was für ein Gott. Ich brauche gar nicht mehr zu ihr zu gehen. Dieser Text hat mich so spontan angesprochen, dass ich tief im Innern wusste, das wird unsere Grundlage für den Gottesdienst. Das einfach mal zur Erklärung, wie es dazu gekommen ist. Was sagt nun dieser Abschnitt so im Einzelnen? Das Erste, was mich angesprungen hat, ist diese Aussage, wir haben einen großen Hohenpriester. Darf ich da so mit umgehen und einfach die Frage ganz unten daran richten, was ist das? Was ist das eigentlich, ein hoher Priester? Da gab es in Israel Priester, es gab Leviten, die Aufgaben waren verteilt und es gab einen Hohenpriester. Er vertrat das Volk vor Gott und sprengte am Versöhnungstag, der einmal im Jahr stattfand, das Blut auf den Gnadenstuhl. Er durfte als Einziger ins Allerheiligste gehen und das einmal im Jahr. Und hier, da heißt es, dass Jesus den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Da steckt plötzlich ein ganz anderes Bild dahinter. Und er ist nicht nur der hohe Priester, er ist der große hohe Priester. Er hat den ganzen Himmel durchschritten. Ich habe für mich so gedacht, das war nicht nur vorsichtig und zurückhaltend einmal im Jahr. Er ist da durchgegangen. Er kennt jeden Winkel. Er ist da zu Hause. Und das ist unser Verbindungsmann zum Thron Gottes. Der den ganzen Himmel durchschritten hat. Der den Versöhnungstag zum ganzen Jahr, zu einer Ewigkeit gemacht hat. Das ist unser Verbindungsmann zum Vater, zum Schöpfer, zum Allmächtigen. Höher geht nicht. Höher geht nicht. Wir haben als Christen die besten Verbindungen. Es ist mir ein altes Beispiel eingefallen an dieser Stelle. Man erzählt diese Geschichte aus der Zeit von Abraham Lincoln, als er Präsident der Vereinigten Staaten war. Da gab es einen Farmer, der eines Tages so die Nase gestrichen voll hatte, dass er zum Weißen Haus gegangen ist und mit dem Präsidenten selber sprechen wollte. Und wir können uns alle vorstellen, wie das ausging. Es hat nicht lange gedauert, bis er an die Leute geraten ist, die ihm gesagt haben, und tschüss, das ist nicht deine Sache, hier so einfach rein zu spazieren. Der Präsident ist nicht irgendjemand. Dann ging er ganz betrübt nach draußen, stand auf dem Vorplatz und auf einmal fällt ihm ein Junge ein, der dort mit einem Ball so ein bisschen kickt und seine Übungen macht mit dem Ball am Fuß. Als der Ball mal zur Erde fällt, bemerkt der Junge diesen Mann, diesen Farmer, sieht seine Traurigkeit und er spricht ihn einfach an. Was ist denn mit Ihnen? Warum sind Sie denn so bedrückt? Und dann sagt der Farmer so ein paar Sätze und der Junge merkt, er ist echt geknickt, der Mann, der braucht Hilfe. Dann sagt er, wissen Sie was, kommen Sie mal mit. Er nimmt sich den Ball unter den Arm, geht zum Seiteneingang des Weißen Hauses, zückt einen Schlüssel, öffnet die Türe, geht rein. Der Farmer folgt verdutzt diesem Jungen durch die Gänge des Weißen Hauses. Der kennt alle Schleichwege, der weiß, wo es lang geht, ohne dass einer was sagt und sagt, hier darf man nicht rein. Und plötzlich klopft er an eine Tür, öffnet die Tür, da steht der Präsident da im Gespräch mit einem seiner Untergebenen. Und der Präsident dreht sich rum, sieht den Jungen, lächelt ihn an und sagt, was ist mein Sohn? Nun sagt der Papa, ich habe hier einen, mit dem musst du unbedingt mal sprechen. Wir haben den besten Verbindungsmann in diesen Bereich hinein. Großartig. Ein zweites, da heißt es im Text, weil das so ist, weil wir diesen Verbindungsmann haben, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Mit Entschlossenheit. Das heißt, da hat jemand eine Entscheidung für etwas getroffen. Ich möchte erst noch mal ganz kurz auf den Begriff Bekenntnis eingehen. Was ist das eigentlich? Ich habe im biblischen Wörterbuch ein bisschen nachgeblättert und versucht, ob ich da so ein paar Stichworte finde, die uns helfen können. Bekennen kommt von kennen. Also wer bekennt, weiß, wovon er spricht. Bekennen heißt auch bekannt machen. Etwas als eine Überzeugung, die man hat, aussprechen, eben etwas bezeugen. Von daher kommt es auch zu den Begriffen Bekenntnis oder bekennende Kirche, wo sich im Dritten Reich Christen aller Couleur zusammengetan hatten und ihren Nacken nicht beugen wollten, dem Wort Gottes mehr gehorchen wollten als den Regieanweisungen des Staates. Das gibt es nicht nur im Dritten Reich. Ich bekam in der vergangenen Woche den neuesten Rundbrief von Albert Brunoni, von der Familie Brunoni, die als Missionare von uns ausgesandt mehrere Jahre an der Grenze zu Nordkorea in China tätig waren und jetzt seit dem letzten Sommer in Nordkorea sind. Die also das, was wir hier im Fernsehen gesehen haben vom Regierungs- und Machtwechsel dieses Landes, das die viertgrößte Armee der Welt hat und jetzt von einem 29-jährigen, naja, nicht gerade vertrauenerweckenden Herrn regiert wird, an dessen Seite sein Onkel steht, wenn man dessen Gesicht in den offiziellen Bildern sieht, dann kann einem ja fast nur das Grauen kommen. Dieser junge Mann mit seiner Familie, also Albert Brunoni, wurde als Ausländer auch eingeladen, an den Trauerfeiern teilzunehmen für den verstorbenen Staatsmann Kim Il-sung. Und das ganze Volk flanierte am Sarg vorbei des Verstorbenen. Und alle hatten die Auflage, sich am Sarg einzeln zu verbeugen. Da heißt es im Rundbrief, vor dem Glassarg angekommen, galt es sich zu verbeugen. Ich tat es nicht. Am nächsten Tag fand ich mein Bild in der Zeitung. Warum ich mich nicht verbeugt hätte, fragte man. Eine einfache und doch so schwierige Frage. Wir beugen uns vor Gott. Die Antwort wurde akzeptiert. Ich denke, das war nicht selbstverständlich, dass diese Antwort akzeptiert wurde. Da hat jemand die Hand über seinen bekennenden Bruder gehalten. Gott sei Dank. Bekenntnis, bekennende Kirche, nicht nur im Dritten Reich, das Problem bleibt lebenslang. Vom Begriff Bekenntnis kommt auch unser Wort Konfession. Confessio ist einfach nur die lateinische Übersetzung von ein Bekenntnis haben. Im griechischen Neuen Testament heißt es auch Zeugnis ablegen oder eine feierliche Glaubensaussage machen. Übrigens, der Gegensatz von bekennen ist auch nicht unwichtig. Der Gegensatz von bekennen ist verleugnen und meint so viel wie verheimlichen. Nicht mehr öffentlich zu jemandem stehen. Und das bedeutet eigentlich treulos werden. Die Zugehörigkeit leugnen. Bekenntnis in der Bibel ist auch Antwort des Menschen auf das Tun Gottes. Und mit dem Bekenntnis stellt sich der Mensch zur Tat Jesu und lässt diese Tat für sich geschehen sein. Nicht wenige Bekenntnisse sind dem Gegenüber zu anderen Mächten oder falschen Lehren erkämpft, durchlitten und formuliert worden. Manches Bekenntnis steht im Gegensatz zu anderen zeitgemäßen Aussagen. Als Thomas zum Beispiel gesagt hat, mein Herr und mein Gott, hat er indirekt eben auch gesagt, nicht der Kaiser der Römer ist mein Gott, was dieser wollte, dass die Menschen es handhaben und ihn als Gott verehren. Nein, er ist für seinen Herrn eingetreten. Und als die ersten Christen in Israel oder in Juda, Palästina sagten, Jesus ist der Messias, da haben sie auch gleichzeitig zu den Juden gesagt, der Messias, auf den ihr wartet, ist schon da. Das ist Jesus, der lebendige Gott. Das gemeinsame Bekenntnis der Christen. Mit meinem Bekenntnis stelle ich mich in die Gemeinschaft der Christen aller Zeiten und aller Orte. Was sagt uns Gott aus diesem Betrachten? Werd nicht treulos, verheimliche ihn nicht. Hör nicht auf, dich zu ihm zu stellen. Im Gegenteil, stell dich weiter, stell dich wieder öffentlich zu Jesus. Ja, triff die Entscheidung, sei entschlossen, am Bekenntnis zu diesem Herrn festzuhalten. Ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir an dieser Stelle das gemeinsam tun.